Reden ist Gold. Gespräche über die Liebe und das Leben.
Im Reden ist Gold Podcast spreche ich heute mit Christoph Mitter. Er ist Psychotherapeut in Wien und hat viele schwule und lesbische Klienten und deshalb auch einen großen Einblick in das Leben und auch in die Sorgen der Community. Wir reden unter anderem darüber, was Sexdates eigentlich mit der Psyche machen, warum manche Menschen nur mehr unter Drogen Sex haben können und wie eine offene Beziehung eigentlich auch langfristig gut gehen kann. Viel Spaß! Mein Gast heute ist Christoph. Er ist 34 Jahre alt. Hallo Christoph, schön, dass du da bist.
Hallo.
Du bist heute ein nicht gewöhnlicher Gast von mir, sondern du bist Psychotherapeut in Wien und wir werden heute ein bisschen über dich, über deine Arbeit und auch ein bisschen über die Community sprechen, weil du ja viel Erfahrung hast mit schwulen Klienten, mit lesbischen Klienten. Mit welchen Themen kommen die denn eigentlich zu dir, die Klienten aus der Community?
Ich glaube, ein Hauptgrund, warum Menschen aus der Community zu mir kommen, ist, dass sie die Sicherheit haben, dass sie einmal willkommen sind, dass ihre Themen vorurteilsfrei behandelt werden. Mhm. Sicherlich natürlich auch, weil ich mich mit der Community beschäftige und da das Fachwissen eben habe. Mhm. Aber so ganz grundsätzlich natürlich auch wie heterosexuelle Menschen. Ja? Also Menschen kommen in Therapie, weil sie eine Art von Leidensdruck haben, ein Problem haben, weil sie in zwischenmenschlichen Beziehungen nicht weiterkommen, teilweise schon sehr viel selber versucht haben, das zu lösen und dann aber an einem Punkt sind, wo sie sagen, okay, ich mag mir gerne professionelle Hilfe und Unterstützung holen.
Und beobachtest du eigentlich von den Themen her Ähnlichkeiten, die schon speziell sind für Klienten aus der Community? Oder sagst du, na, das ist völlig egal?
Grundsätzlich ist es völlig egal, weil alle Menschen ähnliche Bedürfnisse haben, ähnliche Wünsche haben. Was in meiner Praxis schon verstärkt vorhanden ist, ist Sexualität. Mhm. Also das Thema Sexualität, sexuelle Orientierung, sexuelle Identität und Paarbeziehung.
Mhm. Ja. Und darüber werden wir auch noch über alle diese Themen ein bisschen sprechen. Okay. Was ich mich noch irgendwie gefragt habe, gibt es eigentlich Unterschiede zwischen den Problemen der Heteros und der Homosexuellen oder ist das tatsächlich einfach Grundbedürfnisse, die jeden Menschen betreffen?
Aha. Naja, grundsätzlich Problem ist Problem, mhm. ja, unabhängig von meiner sexuellen Orientierung. Mhm. Was da schon zu sagen ist, ist, dass schwule, lesbische, bisexuelle Menschen anders, ein bisschen anders aufwachsen wie heterosexuelle Menschen. Mhm. Wir leben ja nach wie vor in einer Gesellschaft, die sehr heteronormativ geprägt ist, wo auf Menschen mit einer heterosexuellen Vorannahme einfach zugegangen wird. Und wir werden aber von klein auf schon mit Rollenerwartungen einfach konfrontiert. Ja, das fängt schon beim Säugling an. Säugling ist sich jetzt nicht seines biologischen Geschlechts bewusst, aber es werden Rollenerwartungen an ihn herangetragen, hey, das ist ein Bursch, der soll so und so sein, hey, das ist ein Mädel, das soll so und so sein. Und das beeinflusst natürlich schon auch die Entwicklung und den eigenen Entwicklungsprozess. Mhm. Ja, mittlerweile ist es so, dass ich nenne es mal Homorechte ein bisschen verfolgt werden und dass es da schon Verbesserungen gegeben hat, aber es ist noch immer keine Gleichstellung. Mhm. Ja? Und mit dem sind halt lesbische Frauen, schwule Männer tagtäglich auch konfrontiert. Und daraus entstehen Ängste, entstehen innere Konflikte. Wie soll ich mich jetzt verhalten? Wie kann ich einfach, und ich bleibe jetzt mal einfach bei schwulen Männern, wie kann ich die Rolle des schwulen Mannes gut gestalten, dass es für mich passt?
Wenn du sagst, dass in deiner Praxis jedenfalls Sexualität ein großes Thema ist, dann könnte ich jetzt einfach so rückschließen, dass ja in der schwulen Community generell Sex und Sexualität ein sehr großes Thema ist, nach meinem Empfinden. Kann man das so kombinieren?
Ich glaube, Sexualität und Sex ist immer Thema und immer großes Thema. Ja, und Sexualität ist einfach ein wichtiger Teil des Menschen und ein wichtiges Bedürfnis. Und da ist so ein bisschen die Ambivalenz drin. Ich meine, es gibt diesen Spruch, oversexed und underfucked. Mhm. Ja, also Sexualität, Erotik ist omnipräsent, aber wirklich drüber geredet und sich auseinandergesetzt wird teilweise nicht damit. Mhm. In Bezug auf die schwule Community jetzt, Ja, es wird auch schon so ein Klischeedenken verbreitet, dass Sex für schwule Männer sehr, sehr wichtig ist und dass der Sex schwuler Männer sehr ausgefallen ist und extravagant. Aber ich glaube jetzt einmal grundsätzlich, egal ob hetero oder homo, Sexualität ist immer präsent. Ja? Mhm. Natürlich ist Sexualität in Bezug auf einen schwulen Mann das Augenscheinlichste, wo man es festmachen kann. Ja? Mhm. Ein schwuler Mann hat Sex mit einem Mann. Mhm. Und das ist für viele einfach der Eyecatcher und an dem kann es aufhängen.
Weil es einfach das Unterscheidungsmerkmal Nummer eins ist, sozusagen.
Das Offensichtlichste, ja. Ja, weil grundsätzlich würde ich mal sagen, so vom Sein und vom Wesen her unterscheidet sich ein schwuler Mann nicht von einem heteren Mann. Mhm. Überhaupt nicht. Weil eben schwule Männer genauso das Bedürfnis nach Nähe, nach Bindung, nach Autonomie, nach Identität haben wie ein Hetero. Mhm. Ja. Nur dass sie halt die emotionale und sexuelle Empfinden aufs gleiche Geschlecht richtet.
Was würdest du denn sagen, was macht denn eigentlich, ich sage jetzt mal, eine sehr ausführliche Sexualität, also viele anonyme Sex-Dates, Sex-Treffen mit unterschiedlichsten Männern, was macht das eigentlich mit einem? Hat das überhaupt eine Auswirkung oder ist das eigentlich egal oder wie würdest du das aus deiner therapeutischen Sicht bezeichnen, beschreiben?
Ui, da können wir jetzt sehr theoretisch werden, wenn man wollen.
Bleiben wir praktisch.
Ich glaube, was es am ehesten auslöst, ist Bindung. Ja, der Mensch hat das Bedürfnis nach Bindung. Und wenn es ist grundsätzlich absolut okay, dass ich viele und wechselnde Sexualpartner habe. Wichtig dabei ist, dass ich mir selber nicht wehtue und niemanden anderen wehtue. Und auf mich und auf den anderen auch gut aufpasse und dass man auch miteinander redet. Mhm. Es wird angenommen und auch das, was in Pornos dargestellt wird, dass Sex einfach passiert. Klar kann Sex einfach passieren, aber trotzdem gehört eine Auseinandersetzung mit den eigenen Bedürfnissen Vorlieben. Ja? Das ist ganz wichtig. Die Beziehung zu einem One-Night-Stand ist ganz eine andere, als wie wenn ich eine Liebesbeziehung eingehe und in einer Partnerschaft lebe. Mhm. Und so verändert sich auch der Sex. Also man kann sagen, One-Night-Stands ist Adrenalinsex. Mhm. Ja. Und Sex in einer langjährigen, längerfristigen Beziehung ist Entspannungssex. Mhm. Und das hat vom Hormonhaushalt einen Unterschied und hat zum Beispiel einen Unterschied, wie die Erektion beim Mann gehalten werden kann. Mhm. Ja. Der Entspannungssex zum Beispiel passiert von der Entspannung, geht es dann in die Erregung und dann haben wir wieder Entspannung. Beim One-Night-Stand bin ich gleich einmal in der Anspannung drinnen, ja. Bin teilweise in einem Leistungsdenken drinnen, in dem Denken drin, dass ich was performen muss. Mhm. Werd teilweise vielleicht mit Rollenerwartungen konfrontiert oder habe Rollenerwartungen, die nicht besprochen werden und dann einfach auch oft Sexualität vielleicht Grenzen überschreitet, wenig befriedigender ist, als wie wenn man das in einer Partnerschaft gemeinsam gut entwickeln kann, die Sexualität.
Also dieses Gefühl, jetzt abliefern zu müssen, sozusagen.
Genau, zum Beispiel. Ja.
Also jetzt kommt da jemand zu mir und wir haben vereinbart, wir machen dies und das und jetzt muss ich quasi das alles erfüllen, was vereinbart wurde. Ja. Also das ist schon auch ein bisschen Pressure.
Das ist kann schon ein großer Druck sein. Ja. vor allem Sexualität ist ja nichts Starres. Ja. Und nur weil ich jetzt gerade in dem Moment mir ein Sexte zum Beispiel ausmachen mit diesen und jenen Praktiken, heißt das ja nicht, dass ich ein paar Stunden später das noch immer will. Mhm. Und das heißt auch nicht automatisch, dass wenn die Person dann vor mir steht, dass ich das mit der Person machen will. Weil zur Sexualität gehört schon auch Vertrauen dazu. Ja, also stell dir vor, du machst dir ein Sex-Date aus und dann steht eine Person von dir, du wechselst ein paar Wörter und dann denkst du, na, eigentlich ist mir die komplett unsympathisch.
Mhm. Wir hören im Hintergrund deinen lieben Hund kratzen, das bist nicht du.
Ja. Also das ist mein Therapiehund. Ja.
weil ich glaube, dass das durchaus Gründe sind, warum dann das ein oder andere Mal gar kein Wort gewechselt wird.
Ja, das ist natürlich auch eine Taktik. Ja. Und wie ich schon gesagt habe, es ist an einem One-Night-Stand, an wechselnden Sexualpartners grundsätzlich nichts Falsches. Mhm. Ja. Man soll sich nur bewusst sein, warum, weshalb, wieso und wozu. Mhm. Weil natürlich kann man das jetzt theoretisch betrachten und sagen zum Beispiel, ja, wechselnde Sexualpartner helfen mir einfach, dass ich keine Beziehung eingehen muss, weil ich Angst vor Beziehung habe, Angst vor Enttäuschung habe, Angst habe, jemandem Vertrauen zu schenken.
Und ab wann würdest du denn eigentlich sagen, ist das wirklich relevant für eine Therapie, wenn man sagt, man hat einfach viele Sexualpartner? Wann ist denn das tatsächlich etwas, was man in einer Therapie besprechen soll, besprechen muss?
Naja, wenn ein Leidensdruck vorhanden ist. Mhm. Ja. Es ist absolut legitim, viele Sexualpartner zu haben. Es ist absolut legitim, eine offene Beziehung zu haben, in welcher Form auch immer. Aber wenn man so das Gefühl hat, okay, ich habe einen Leidensdruck, es beeinflusst die Qualität der Paarbeziehung, ich habe irgendwie ein Problem selber damit, ich finde keine Erfüllung oder so, dann wäre es ein Indikator, sich zu überlegen, ob man sich das therapeutisch auch anschauen will.
Und glaubst du, wenn man so viele Sexualpartner hatte oder hat, dass das ein bisschen die Fähigkeit zu einer stabilen Bindung fast erschwert?
Also alles, was man gebrauchen kann, kann man missbrauchen. Ja, alles, was man... Und natürlich, es kann schon sein, dass dadurch einfach die Bereitschaft, sich auf eine langjährige oder eine tiefere Beziehung einzulassen, ein bisschen sinkt. Ja. Hat jetzt dann auch, was ich vorher gesagt habe, so mit dem Sex auch zu tun. Ja, weil wenn die Sexualität mit einer vertrauten Person ja ganz was anderes ist. Ja, da habe ich vielleicht auch Versagensängste oder dass ich die Bedürfnisse des Partners nicht erfüllen kann. Aber das ist auf einer emotional viel tieferen Ebene. Ja, weil gerade beim One-Night-Stand, wenn das du nicht hinhört, kann ich sagen, ja passt, wurscht, danke, wiederschauen. Was man, wenn man mal sich emotional auf eine Person eingelassen hat, schon schwieriger ist. Und dann braucht es einfach die Auseinandersetzung damit. Und das ist in manchen Fällen einfach ganz, ganz schwer, dass man sich dann wirklich auch emotional und sexuell dem Partner öffnen kann.
Was steckt denn hinter der Angst, sich zu binden?
Die Angst, enttäuscht, verletzt zu werden, würde ich mal sagen, das ist sicher ein großer Teil. Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass man als schwuler Mann mit dem Thema der Zurückweisung vielleicht eine Spur häufiger oder stärker konfrontiert ist als ein Heterosexueller. Und wenn du sagst, quasi die Enttäuschung eventuell könnte hinter einer Bindungsangst stecken, da ist ja auch die Angst vor einer Zurückweisung, egal in welcher Form jetzt da. Ja. Also das könnte auch irgendwie eine Verbindung haben eventuell.
Naja, aber wenn du sagst, okay, man ist, oder wenn du annimmst, dass schwule Männer häufiger mit der Ablehnung konfrontiert sind, das macht ja was mit mir. Ja. Das hinterlässt ja Minispuren auf der Seele, wenn man das so bildlich beschreiben kann. Und jeder mag gemocht werden. Ja, jeder mag irgendwie grundsätzlich hat das Bedürfnis nach Nähe, nach Geborgenheit, nach Vertrautheit, nach angenommen werden. Ja, und ständige Ablehnung hinterlässt Spuren.
Das heißt, dann könnte man ja irgendwie vielleicht sagen, dass in einer Partnerschaft sozusagen die Angst vor der Zurückweisung noch größer ist oder die Verletzung der Zurückweisung noch größer ist, wenn man sich einfach kennt, wenn man vertraut ist, als wenn man jetzt zu einem Sexdate sagt, ja, wollen wir uns nochmal treffen? Und er sagt, nein, oh mein Gott. Also die Verletzung ist vielleicht leichter zu ertragen.
Ich würde das gar nicht klassifizieren, grundsätzlich.
Schade.
Ja. Es kann die Verletzung von einem Sextet zurückgewiesen zu werden gleich schmerzhaft sein, als wie eine Zurückweisung oder Beendigung einer Partnerschaft natürlich. Das hängt davon ab, was habe ich generell für Beziehungserfahrungen in meinem Leben gemacht. Das hängt davon ab, wie viel Selbstvertrauen habe ich, wie viel Wert messe ich mir selber bei. Ja? Natürlich, was bei einer Beziehung schon ist, wenn man Beziehung eingeht, denkt man natürlich langfristiger. Ja? Und da sind Vorstellungen, Hoffnungen damit verbunden, die dann natürlich beim Beziehungsende zusammenstürzen können, wie ein Kartenhaus.
Ich muss mich kurz umsetzen. Wir sitzen nämlich am Boden, also nicht, weil keine Möbel da sind, sondern weil es einfach so gemütlich ist. Glaubst du, tun sich Homosexuelle schwerer, sich zu binden und eine Partnerschaft einzugehen als Heterosexuelle?
Okay. Nein, würde ich nicht sagen. Ja, was da schon zu bedenken ist, ist so die Rollenerwartung, die an einen schwulen Mann oder einen Mann generell herangetragen wird. Ja. Mittlerweile weicht sich dieses Denken Mann und Frau Gott sei Dank ein bisschen auf, aber trotzdem sind viele von uns groß geworden und es ist dann immer so die Annahme, dass Männer einfach mehr Interesse an Sex haben, mehr Libido haben, Sex viel wichtiger ist und dann natürlich auch, dass es Rollenerwartungen oder Rollenzuschreibungen gibt, dass schwule Männer besonders ausschweifende Sex Leben haben. Wurscht, ob jetzt hetero oder homo, das Bedürfnis nach Intimität, nach Nähe, nach Beziehung hat jeder Mensch gleich. Ja? Mhm. Was vielleicht schon ein bisschen, ich nenne es jetzt mal subgruppenspezifisch ist, ist, wie der Umgang damit ist. Ja? Mhm. Wenn in Grindr reinschaust oder auf Romeo, dann steht einmal die Körperlichkeit im Vordergrund. Wie fit ist man? Wie schaut man aus? Wie potent ist man? Und ist natürlich sehr sexorientiert, alles zusammen.
Das heißt, da könnte man ja ein bisschen den falschen Rückschluss ziehen, dass man glaubt, dass das Entscheidende ist. Also wenn man viel Online-Dating macht, wenn man viel einfach sieht, so wird das Ganze präsentiert, dieses schwule Leben, ja, dass man irgendwie glaubt, dass das eigentlich das ist, worum es geht, dass es darum geht, wie der Körper aussieht, dass es darum geht, welche Partys man besucht, dass es darum geht, mit wem man quasi welche Drogen konsumiert. Das ist ja dann auch etwas, das relativ bald so ein Bild zeichnet von einer Welt, die man dann irgendwie glaubt, erfüllen zu müssen, weil so scheint es ja zu sein.
Mhm. Es gibt ein Zitat, wo jetzt ein Autor leider nicht weiß, es ist ganz schlecht, wenn man dann mit Zitaten daherkommt, aber das ist, okay. Das ist so bei Männern, die Sex mit Männern haben, ist so die Potenzierung der Männlichkeit. Mhm. Ja? Das heißt, wenn ich ein schwuler Mann Sex mit einem Mann habe, habe ich den direkten Vergleich. Mhm. Körperlich, Kraftvergleich, Ausdauervergleich.
Größe von gewissen Körperteilen.
Penisgrößenvergleich, Standhaftigkeit des Penis, das kann man alles gut vergleichen. Mhm. Das kann natürlich auch Druck auslösen. Ne? Und das prägt natürlich dann auch die Sexualität. Ja? Mhm. So ein Wettstreit. Ne? Wer hat die besseren, schöneren Muskeln, wer hat den größeren Penis, wer haltet Analverkehr besser aus, zum Beispiel. Mm, mm. Ja, aber grundsätzlich weder homo noch hetero, da gibt es keine Unterschiede. Also das Bedürfnis nach Beziehung ist schon da. Was nicht heißt, dass Single sein schlecht ist. Mm. Ja, überhaupt nicht. Man muss keine Beziehung haben. Ja, wenn man die Sehnsucht dann noch hat und sich zum Beispiel schwer tut, eine Beziehung einzugehen, dann kann natürlich Psychotherapie schon helfen.
Mm. Aber das, was du sagst, das heißt für mich, dass es eher darum geht, herauszufinden, was tatsächlich meine Bedürfnisse sind. Genau. Also wirklich nicht quasi einer Partnerschaft hinterherzurennen, sondern wirklich zu wissen, dass das tatsächlich mein Bedürfnis ist. Also oder quasi mein Bedürfnis ist einfach, hier Single zu sein. Ja. Aber halt einfach das zu wissen.
Ja, das zu wissen und ich meine, man kann heutzutage zwischen so vielen Lebensformen wählen. Das ist wunderbar, kann aber auch überfordern, ja, wo man dann in diesen Wahlmöglichkeiten, sagen wir mal, herumirrt und jetzt nicht weiß, okay, was soll ich denn wählen? Was natürlich auch gesagt wird, ist, Beziehung ist schon Arbeit. Ja, das ist eine Auseinandersetzung mit allen Beteiligten. Ja, zu schauen, was brauche ich, was braucht mein Partner, was für Sehnsüchte, Wünsche sind vorhanden. Und eine Beziehung kann man schwer alleinig führen. Das heißt, es braucht die Interaktion mit dem Partner dann.
Das heißt, du meinst sozusagen, je mehr Beteiligte sozusagen da in dieser Beziehungskonstruktion drin sind, je exotischer man das wählt, desto anstrengender wird es. Oder herausfordernder, ich muss da wohl aufpassen.
Ja, desto wichtiger ist die bewusste Auseinandersetzung damit. Ja? Desto wichtiger ist Reden und Besprechen. Mm. Also die Sprache ist ein wichtiges Medium für Menschen. Mm. Ja? Und desto wichtiger ist, oder in Beziehung generell, ist Nähe wichtig. Zeit. Ja? Viele Paare haben keine Zeit mehr, sich zusammenzusetzen, romantische Zeiten zu zu erleben, was man immer unter Romantik versteht. Mhm. Viele Paare haben auch keine Zeit mehr für Sex. Ja, und viel, und dadurch fangen dann Beziehungsdynamiken an, wo man sagt, naja, jetzt haben wir schon keinen Sex mehr, dann wird die Beziehung vielleicht dann nicht mehr passen. Mhm. Ja? Wo dann aber schon die Paarbeschäftigung einfach fehlt, die Auseinandersetzung damit, warum eigentlich? Mhm. Ja? Sind wir beide so gestresst vom Alltag, dass es nicht mehr zum Sex kommt? Mhm. Manche schwulen Paare haben dann auch irgendwie die Sexualität ausgelagert, dass sie es mit Dritten machen oder jeder für sich extra auf Sexdates geht, wo dann oft auch der Grund ist, auf ein Sexdate bereite ich mich bewusst vor. Ja, gerade beim Analverkehr können gewisse Vorkehrungen getroffen und wo es fürs Paar dann einfach so im Alltag schwer ist zu sagen, so, hey Schatzi, ich habe jetzt Lust auf Sex, und dann verschwindet einer im Board, bereitet sich auf den Analverkehr vor, kommt wieder aus dem Board raus und sagt, so fertig, los, starten wir. Was natürlich beim Sex nicht gut umgangen werden kann. Dann habe ich mir Zeit, bereite mich vor und ich weiß dann, die und die Uhrzeit bin ich an dem und dem Ort oder es kommt wieder dazu und dann bin ich bereit. Ja, und da, wenn wir schon beim Thema Sex sind, ist natürlich die grundsätzliche Frage, wo fängt denn Sex an? Ja, ist Sex für mich jetzt nur die reine Penetration oder gehört da vorher auch noch Streicheln, Küssen dazu? Bezeichne ich auch Oralverkehr als Sex. Ja, also, ich würde sagen, Sexualität ist viel mehr als nur die reine anale Penetration.
Ich glaube, dass ganz viel im schwulen Sex darauf fokussiert ist, dass sozusagen das Ziel die Penetration ist und dass alles andere letztendlich nur der Weg dahin ist. Mhm. Also dass dem davor oder so nicht der Wert beigemessen wird, den es eigentlich verdient.
Ja, und Sexualität ist ja was man mit allen Sinnen erlebt. Ja, und das heißt, da gehört riechen, schmecken, sehen, fühlen dazu. Was man auch nicht vergessen darf, ist gerade beim Analverkehr, ist ein Schließmuskel. Und ich wünsche jedem Menschen, dass der Schließmuskel einmal prinzipiell das tut, wofür er da ist, nämlich schließen. Ja. Da braucht es dann natürlich beim Analverkehr Entspannung. Ja, und da muss ich mir auch die Zeit geben, dass der entspannen kann, dass Analverkehr lustvoll ist. Dann, was noch dazu kommt, sind einfach so körperliche Gegebenheiten. Ja, es muss nicht jede Penisgröße in den Hintern passen, jetzt salopp gesagt. Und das ist ein bisschen ein trügerisches Bild, was Pornos vermitteln. Ja, da funktioniert das reibungslos, gibt es keine Hoppalas. Da wird vermittelt, es muss zu jeder Zeit möglich sein. In der Realität schaut es anders aus und darf auch anders sein.
Das heißt sozusagen, dass es durchaus Schwierigkeiten gibt, wenn man beginnt, die Dinge, die man im Porno sieht, mit dem zu vergleichen, was man selbst hat und dann einfach merkt, das ist aber jetzt schwierig, das hinzukriegen, wie der Porno das mir vorgibt, sozusagen.
Richtig, ist es schwierig, weil Porno hat ein Drehbuch, ja, Porno hat gecastete Menschen.
Die machen sich auch Pausen dazwischen.
Genau, ja, und da stehen dann ein paar Leitungen mal dumm, die sagen, na bitte jetzt so und so und genau. Ein bisschen eine andere Position oder was auch immer. Ja. Natürlich, diese Regieanweisung, was der Porno hat, die darf es und soll es im realen Leben ja auch geben. Mhm. Ja, aber das müssen sich die Beteiligten ausmachen. Und einfach die Regie übernehmen auch.
Die Regie über die eigene Sexualität, so?
Die Regie über die eigene Sexualität, die Regie über das sexuelle Miteinander.
Das fehlt aus deiner Sicht ein bisschen?
Ich meine, wir haben heute schon kurz drüber geredet, es darf drüber geredet werden. Ja, es darf auch während dem Sex drüber geredet werden. Die aktuelle Lage darf mit einbezogen werden. Du, ja, ich hätte mir jetzt gedacht, dass wir dies und jenes machen, aber mir ist jetzt gerade nicht danach. Oder ich fühle mich da unwohl. Oder hey, es zwickt und zwackt, kurze Pause. Und dann können wir es nochmal probieren.
Aber das ist ja letzten Endes immer Ausdruck eines gewissen Leistungsempfindens, eines Glaubens, etwas machen zu müssen, weil der andere das eventuell möchte oder weil es sich einfach so gehört, so auf die Art.
Genau, ja. Aber Sexualität soll was Lustvolles sein, was Entspannendes sein. Ja. Und da gehören alle Beteiligten dazu und da gehört die momentane Lage aller Beteiligten dazu.
Jetzt bin ich wahrscheinlich sicher mal der Meinung, dass ganz viele sagen würden, wenn sie auf Off-Partys gehen, wenn sie Sex-Dates haben, dass es genau das ist. Das ist ja alles lustvoll. Das ist ja alles sozusagen was Tolles. Das mache ich ja wahnsinnig gern. Ja? Also das, ich habe zwar meine 3-4 Leute in der Woche und so weiter und am Samstagabend dann vielleicht 2 an einem Abend, weil da ist gerade Party und Drogen. Also ist ja eh alles super. Also ist ja alles fantastisch sozusagen. Ja? Mhm. Ist das so?
Wie gesagt, es ist absolut legitim, wenn man das macht und es darf auch Spaß machen. Allerdings, gerade weil du angesprochen hast, Substanzkonsum. Mhm. Ja, wozu brauche ich denn? Ja, was bringt er mir? Und welche Kosten hat er für mich? Ja, jetzt einmal abgesehen davon, dass Substanzkonsum ja rechtlich jetzt nicht so anerkannt ist, ja, der macht ja auch was, der macht ja auch was mit dem Körper auf die Dauer, der macht was mit der Psyche auf die Dauer. Substanzkonsum kann ein Leben schon sehr zerstören und sehr beeinträchtigen. Mhm. Und da kann dann schon sein, dass das Substanzkonsum und Sex, also Chemsex, schon sehr destruktiv und selbstzerstörerisch und selbstschädigend werden kann und sein kann.
Warum ist denn Chemsex eigentlich in den, zumindest nach meiner Beobachtung, irgendwie in den letzten Jahren so ein großes Thema geworden bei den Schwulen?
Chemsex, also der Konsum von Substanzen beim Sex, wird von vielen einfach dafür verwendet, dass man entspannter ist, dass man mehr Leistung bringen kann, dass Selbstzweifel minimiert werden, dass auch die Erektion einfach länger haltet. Ne? Da aber auch, dass ich mich auf Menschen besser einlassen kann. Und in manchen Fällen, dass ich Begegnungen eingehen kann.
Also letzten Endes helfen die Drogen, das umzusetzen, was ich ohne den Drogen nicht hinkriege?
So kann man es natürlich auch sagen, ja.
Und wie geht man dann damit um, also in deiner Praxis? Also was macht man da therapeutisch, ja? Außer einen Entzug wahrscheinlich mal, ja. Mhm.
Klienten, die bei mir in Therapie sind und Chemsex praktizieren und das reduzieren wollen oder beenden wollen, läuft es so, dass man Bereiche der Sexualität anschauen, was sind Vorlieben, was sind Praktiken, die man gern macht, was für eine Einstellung, was für einen Zugang hat man dazu selber, Bereich Beziehung anschauen, gibt es einen Beziehungswunsch, gibt es keinen, welche Erfahrungen hat man damit und im Rahmen der Therapie herausarbeitet, was für einen Stellenwert oder wofür steht der Substanzkonsum beziehungsweise was für einen vermeintlichen Nutzen hat man dadurch. Und wenn man das mal herausgearbeitet hat, dann eben natürlich die Arbeit einfach dran zu schauen, dass man das, was man lustvoll findet, was man gern hätte, ohne Substanzkonsum erreichen kann.
Das scheint ja wahrscheinlich für viele unmöglich, weil sonst würden sie es nicht machen.
Es scheint für viele unmöglich. Viele Chemsex-praktizierende Männer sind dann irgendwann einmal an einem Punkt, wo sie sich ein bisschen handlungsunfähig und machtlos fühlen, den Substanzkonsum zu steuern. Und da ist natürlich eine wichtige Arbeit in der Therapie, so die eigene Urheberschaft wieder zu fördern, sodass man schon sehr wohl auch aktiv einen Beitrag leisten kann, dass man davon wieder wegkommt. Ja? Wie das bei Süchten so ist, ist es schon harte Arbeit und durchaus sehr, sehr schwer. Und da sehe ich das Problem ein bisschen, dass Chemsex sehr bagatellisiert wird. Ach, ist doch nicht so schlimm. Ja? So einmal im Monat, ein Wochenende halte ich schon aus. Gerade weil viele dann einfach im Beruf und im familiären und freundschaftlichen Bereich zu Beginn noch keine negativen Auswirkungen spüren. Ja. Wie das halt so bei Sucht ist, verlangt der Körper dann mehr, beziehungsweise was bei Chemsex ist, ist die Wahrscheinlichkeit, je nachdem wie lange man Chemsex praktiziert, sehr hoch, dass man nüchternen Sex verlernt.
Dass man es nur mehr so kann.
Dass man es nur mehr so kann, dass eine Erektion ohne Substanzen nicht mehr zustande kommt. Das, weil die Substanzen auch das Körperempfinden erhöhen, Emotionen und das Körpergespür einfach massiv verstärken, dass man dann Sexualität ohne Substanzen dann eigentlich gar nicht mehr so toll und aufregend und lustvoll erlebt. Und da ist es dann, da kann man dann sagen,
schwierig.
Da ist es schwierig und da kehrt nüchterne Sexualität dann Schritt für Schritt wieder erlernt.
Was ist denn deiner Meinung nach das, was dem Menschen als solchen am ehesten entspricht? Ist das eine monogame Beziehung oder ist es eine polygame Beziehung? Oder gar nichts von beiden?
Die Entscheidung, ob polygam, monogame Beziehung, muss grundsätzlich jeder für sich selber treffen und dann natürlich auch mit dem Partner oder der Partnerin entscheiden. Ja? Ich bin grundsätzlich ein Gegner von der Don't Ask, Don't Tell Policy. Ja, wenn ein Paar entscheidet, wir öffnen die Beziehung, jeder macht das, was er will und wir reden nicht drüber. Weil dann wird früher oder später sich das Paar oder ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sich das Paar emotional voneinander entfernt. Ja. Ich glaube, ganz wichtig in einer Paarbeziehung ist die Einheit. Wir sind ein Paar, wir gehören zusammen, wir sind einmal die Basis. Mhm. Ja. Und egal in welcher Art und Weise und Form man sexuell aus dieser Paarbeziehung ausschwirrt, kehrt das in der Paarbeziehung besprochen. Ja? Mhm. Weil wenn man jetzt grundsätzlich sagt, okay, das ist mir wurscht, ja, das interessiert mich nicht, ich bin nicht eifersüchtig, es wird oder die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ein innerer Film abläuft und Sorgen, Ängste und Befürchtungen entstehen können. Gerade da so das Thema Eifersucht, nein, ich bin nicht eifersüchtig, ja, das ist ganz was Schlechtes. Im Grunde geht es da ja darum, dass man Angst hat, einen geliebten Menschen zu verlieren, dass der sich von einem abwendet. Mhm. Und das ist ja per se einmal ein sehr schönes Geständnis oder Zuerkennung an den Partner, an die Partnerin, hey, du bist mir so wichtig, ich mag dich nicht verlieren. Das ist eine Liebesbekundung. Mhm. Ja. Natürlich, Eifersucht kann extreme Ausmaße annehmen, wo es dann wirklich zum Problem für die Beziehung wird. Mhm. Aber ein bisschen Eifersucht in einer Beziehung, würde ich sagen, ist schon ein gutes Zeichen.
Es ist eher schlecht, wenn es gar nicht da ist, oder? Also zumindest. Ja, ja, wir kriegen Zustimmung von da hinten, ja.
Jetzt träumt sie gerade.
Es rennt gerade der innere Film ab, ja.
Genau. Aber wo waren wir jetzt denn? Genau, Monogamie oder Polygamie. Es kehrt einfach ein reger Austausch drüber. Mhm. Ja, weil durchaus ich kann eine sehr intime, emotional enge Partnerschaft leben. Mhm. Aber der Partner oder die Partnerin hat einfach andere sexuelle Vorlieben. Ja, die, mit denen ich einfach nicht kann, zum Beispiel, dann ist es natürlich legitim, so dass jeder zu seiner Bedürfnisbefriedigung kommt und zu seiner Sexualität kommt, dass man da sich ein Setting wählt oder zusammenbaut, dass dann eben der oder diejenige auch zu der sexuellen Lusterfüllung kommt.
Aber wenn ich jetzt fragen würde, muss eigentlich jedes sexuelle Bedürfnis, das ich habe, oder jede Regung, jeden Impuls, den ich spüre, muss der befriedigt werden?
Nein. Sexualität ist ganz eng mit der Fantasie verknüpft. Ja, und manche Vorstellungen können, dürfen und sollen in der Fantasie bleiben.
Weil ich kann mir vorstellen, dass dieser Glaubenssatz irgendwie präsent ist, dass sobald ich eine Idee habe oder eine Fantasie von etwas Sexuellem, das eventuell der Partner nicht erfüllen kann oder möchte oder was auch immer, na gut, dann muss ich das halt mit dem anderen leben. Mhm. Also es scheint mir, dass diese Option, dann lebe ich das halt gar nicht, irgendwie nicht so stark da ist.
Mhm. Ja, na grundsätzlich wird jetzt nichts passieren, wenn ich einem sexuellen Bedürfnis, einer Fantasie nicht nachgehe. Das hängt auch ein bisschen davon ab, worauf ich auch den Fokus lege in einer Beziehung. Beziehung und Sexualität ist sehr, sehr wichtig. Ja, aber es gibt durchaus Paare, wo dann gesagt wird, na gut, mein Partner, meine Partnerin kann damit nicht. somit verzichte ich drauf einmal. Mhm. Und wenn ich jetzt in einer Partnerschaft quasi den Verzicht auf eine sexuelle Vorliebe, auf ein sexuelles Bedürfnis kundtue, heißt das nicht, dass das ein Leben lang so sein muss. Mhm. Ja? Das ist einfach ein Arrangement aktuell zu dem Zeitpunkt. Und es kann sein, dass sich das dann in den nächsten Jahren wieder ändert, dass das Thema oder die Vorliebe dann gar nicht mehr so interessant ist oder dass sie doch noch interessant ist und man sagt, nein, du, eigentlich mit dem kann ich gar nicht, dass ich auf das verzichte. Mhm. Und dann geht man wieder in den Diskurs und schaut, wie man damit umgeht.
Mhm. Und wenn du sagst, dass es schon wichtig ist, wenn man eine offene Beziehung hat, dass man zumindest auch darüber spricht, vielleicht gar nicht unbedingt wen, aber wann man wen mal trifft und so weiter, ist es tatsächlich beziehungsfördernd? Also
auf lange Sicht gesehen ja, und da geht es jetzt nicht nur um die Info, wo triffe ich mich, mit wem triffe ich mich. Da geht es dann auch darum, was mache ich.
Ach, tatsächlich, Beispiel. Also natürlich. Es geht, für dich ging es tatsächlich darum, auch dem anderen zu sagen, was ich mit dieser Person mache, einfach quasi um die den Austausch aufrechtzuerhalten.
Ist den das Austausch der Hintergrund? Aufrechtzuerhalten und auch in der Paarbeziehung ein bisschen eine gemeinsame Ebene zu schaffen. Ja? Mhm. Weil es können natürlich leicht und Befürchtungen entstehen, naja, ich werde meinem Partner oder meiner Partnerin gerecht. Mhm. Ja, aber im Grunde durch den Austausch und durch das Gespräch ist dann die Mitteilung auch wichtig zu sagen, hey, na, ich liebe dich nach wie vor, ich fühle mich noch nach wie vor zu dir ganz eng verbunden, aber aus diesen und jenen Gründen habe ich das gemacht oder mag ich das gern machen mit wem anders auch.
Mhm. Würdest du sagen, ist es wichtig, sich zu outen?
Da ist die Frage, was verstehst du unter Outing?
Ich würde mal quasi sagen, letzten Endes offen damit umzugehen, was die eigene Identität betrifft. Also nicht zu verschweigen und nicht zu Formulierungen zu umgehen, wenn man mal irgendwie gefragt wird, sondern einfach sozusagen derjenige zu sein, der man ist in möglichst allen Lebenssituationen.
Mhm. Ich würde mal sagen, grundsätzlich kann man unterscheiden zwischen dem inneren und quasi dem äußeren Outing. Ja, also das ist so das Innere, die innere Auseinandersetzung mit der sexuellen Orientierung fängt an, dass man irgendwann einmal den Zeitpunkt hat und sagt, okay, nein, in dieses heteronormative System irgendwie passt sie dann, irgendwas ist da anders. Das ist einmal so der erste Punkt. Ja. Und dann fängt so die innere Vorbereitung ein bisschen an. Ja. Mhm. Nein, irgendwas passt da nicht, irgendwas ist anders. Dann kommt einmal der Moment, aha, hoppala, ich finde das gleiche Geschlecht sexuell anziehend und fühle mich da sehr dazu hingezogen. Und dann ist so die innere Auseinandersetzung damit, wie finde ich das überhaupt einmal? Ist das okay? Ist das nicht okay? Und irgendwann einmal wird dann hoffentlich der Punkt erreicht sein, wo man für sich innerlich sagen kann, nein, das finde ich gut, das passt so. Mhm. Ja? Und wenn diese innere Vorbereitung abgeschlossen ist es nie, ja, weil, wie gesagt, Sexualität und das Leben wandelt sich immer. Aber wenn das einmal stabiler ist, dann haben viele das Bedürfnis, alles nach außen zu tragen. Mhm. Und eben, wie du gesagt hast, um eben diesen Umformulierungen und diesen Verstecken und Verschleiern ein bisschen dem einfach zu entgehen und damit aufhören zu können. Mhm. Wobei da schon auch gesagt gehört, ich meine, ein Outing ist keine Verpflichtung. Mhm. Ja, ich muss mich nicht outen. Ich muss mich auch nicht in allen Bereichen outen und vor jeder Person outen. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Diesen Druck, den muss man sich nicht antun.
Mhm. Und du würdest sagen, dass das sozusagen oft ein entspannteres Leben geben könnte, als wenn man es tut?
Es kommt auf die kulturellen, religiösen Bedingungen an. Ja, wir nehmen an, ein syrischer Flüchtling bin, der kann natürlich in Österreich viel besser offen schwul leben, als wie wenn er dann wieder die Familie besuchen geht. Mhm. Ja, da kann es lebensgefährlich werden. Und das gehört da schon bedacht und das gehört auch in der Therapie im Sinne einer Coming-out-Begleitung bedacht. Wie schaut denn das Umfeld aus? Was sind die religiösen Prägungen? Was sind die kulturellen Prägungen? Von den Bühnen, auf denen sich der Mensch einfach bewegt.
Mhm. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen mit dir über dich, also nicht über dich privat, sondern über dich und deine Arbeit sprechen. Wie arbeitest du eigentlich? Weil es ist ja für einen Laien, der sich in diesem ganzen Bereich nicht so gut auskennt, schon einmal schwierig genug zu unterscheiden, was ist ein Psychologe, was ist ein Psychiater, was ist ein Psychotherapeut und dann noch bei den Psychotherapeuten, wo es ja ganz viele verschiedene Arbeitsmethoden gibt, da nochmal zu überhaupt merken, aha, da gibt es unterschiedliche auch noch. Ja? Also wie arbeitest du? Wie kann man sich das vorstellen?
Also ich bin Psychodramatiker. Also Psychodrama ist eine in Österreich anerkannte Psychotherapie-Richtung. Wir gehen von der Handlung aus und auch vom szenischen Denken und auch der Begegnungsbegriff, der ganz ein wichtiger im Psychodrama, ist ursprünglich von Jacob Livio Moreno. Das war ein Arzt, ein Philosoph und ein Psychotherapeut quasi entwickelt, gegründet worden. Psychodrama klingt für viele vielleicht ein bisschen abschreckend oder sehr aufregend.
Hat nichts mit Drama zu tun.
Naja, Drama schon. Drama ist die Handlung.
Genau.
Ja, und Psycho ist das innere Erleben und die Seele. Und im Grunde ergründen wir durch Handlung die Seele und das innere Erleben. Das heißt, die Therapie bei mir ist teilweise im Gespräch, teilweise auf Symbolebene, dass wir mit Symbolen arbeiten, aber teilweise auch, dass wir in die Handlung gehen. Und im Sinne der Szenen nachspielen zum Beispiel und schauen, wie geht es mir denn da durch oder wie geht es mir damit, was könnt ihr verändern, Rollentraining.
Genau. Also Perspektivwechsel sozusagen.
Perspektivenwechsel.
Situationen aus der Sicht von dem und dem und dem sehen zum Beispiel.
Also im Grunde, weil du früher die verschiedenen Richtungen angesprochen hast, also wenn es an die Wahl des Therapeuten oder der Therapeutin geht, grundsätzlich kann man es nach einem Foto im Internet aussuchen, nach einem Internetauftritt.
Wie bei Grindr.
oder natürlich auch nach Spezialisierung und Fachgebiet. Wichtig ist einmal, dass der Therapeut oder die Therapeutin grundsätzlich sympathisch ist. Ja, also ich würde sagen, es macht wenig Sinn, wenn ich vor einem Therapeuten oder einer Therapeutin sitze und mir denke, alter Schwede, das geht für mich gar nicht. Ja, und man hat bei jedem Therapeuten ein Erstgespräch, wo es darum geht, einmal so das eigene Anliegen zu schildern, wo man Informationen kriegt, wie läuft die Therapie ab, was sind die Rahmenbedingungen und Therapieziele vereinbart. Da kann man dann auch gut besprechen und auch heraushören einfach, wie könnte so eine Therapie ablaufen, könnte das Passende für mich sein, komme ich mit dem Therapeuten, der Therapeutin zurecht ja, passt es einfach grundsätzlich für mich.
Das heißt, du würdest sagen, dass sozusagen für den Laien, der jetzt auf der Suche nach einem Therapeuten, einer Therapeutin ist, dass es gar nicht so sehr darum geht, herauszufinden, welche Methode ist die richtige, sondern einfach zu schauen, ob ich mit diesem Menschen, der mir dann gegenüber sitzt, ob ich da eine gute Connection einfach hinkriege.
Ja, weil ganz grundsätzlich gesagt und theoretisch gesagt, jede anerkannte Therapieform ist für dazu geeignet, alle Störungen einfach zu therapieren beziehungsweise Menschen zu begleiten. Ja. Also ich würde schon empfehlen, einfach mal nach einem Foto zu gehen, ist das sympathisch. Und das heißt aber auch, wenn ihr eine Empfehlung für einen Therapeuten, für eine Therapeutin kriegt, von einem guten Kumpel oder von einem Verwandten, hast du es ja nicht automatisch nur, weil der den super toll findet, dass das für mich auch passen muss. Ja. Und da kann man durchaus dann auch sagen, überlegen wir das noch nach dem Erstgespräch, ob das für mich passt oder beim Erstgespräch sitzen und sagen, das kann ich mir nicht vorstellen, mit ihnen zu arbeiten.
Ja. Und würdest du sagen, hat das eigentlich einen Vorteil, wenn man jetzt sozusagen als schwuler Mann oder als lesbische Frau zu einem Therapeuten, einer Therapeutin geht, dass der oder diejenige selbst auch schwul oder lesbisch ist? Oder ist das völlig wurscht?
Grundsätzlich würde ich sagen, es ist einmal wurscht, ne? Weil es ist die sexuelle Orientierung und es ist wurscht. Ja. Was natürlich schon wichtig sein kann, ist so die Info, ob der Kollege, die Kollegin vertraut ist mit der Thematik, ne? Weil sie schon ein paar
also Fachwissen hat dazu.
Fachwissen hat, ein bisschen an Einblick hat, wie schaut es in der Community aus, was sind so szeneinterne Geschichten. Mhm. Ja? Wenn es nicht der Fall ist, ja, wäre es aber grundsätzlich auch kein Problem, weil als Klient, als Klientin kann ich das ja auch erklären.
Mhm.
Ja? Also ja, eigentlich wurscht, würde ich sagen. Ja, und Therapie ist ja nicht nur einseitig. Das ist ja ein gemeinsames Tun zwischen Klient, Klientin und dem Therapeuten. Mhm. Ja. Und wichtig ist, glaube ich, einfach nur, dass die Offenheit von Seiten des Therapeuten, der Therapeutin da ist, dass man sich willkommen fühlt und gut aufgehoben fühlt.
Mhm. Und hast du noch irgendwie vielleicht so ein paar Empfehlungen, was man irgendwie sich, ich weiß nicht, was man lesen könnte, wenn man sich für das Thema interessiert? Weil du hast sicher eine große Literatur schon gelesen, viele Bücher gelesen. Gibt es etwas, wo du sagst, das kann auch ein Laie sozusagen gut lesen und sich, aha, darüber ein bisschen informieren?
Ja, wir haben jetzt immer über Homo-Beziehungen geredet. Mhm. Es ist ein Buch, ist eigentlich auf Hetero-Beziehungen ausgerichtet, aber
ist immer offen dafür.
Wir sind immer offen dafür, genau, ist absolut in Ordnung. Was ich aber ganz geschickt finde, das wäre von Gottman, die 7 Geheimnisse der glücklichen Ehe. Mhm. Ja, man muss das, was da drin steht, jetzt nicht nur auf die Ehe beziehen, sondern auch auf Liebes- und Paarbeziehungen. Und der hat einen ganz einen guten Umgang damit, wie man eben sich in einer Paarbeziehung nicht aus den Augen verliert und immer gut begegnen kann. Mhm. Und generell, was einen guten Überblick über sexuelle Orientierung gibt, das wäre von Goethe und Kohn, das heißt sexuelle Orientierung.
Ja, ist inhaltlich passend.
Ist inhaltlich passend und das ist eigentlich ein Fachbuch, aber das finde ich auch für Laien ganz gut, ja, weil einfach auch Begriffsdefinitionen drinstehen. Mhm. Ja. Weiß ich nicht, was ist das, was ist sexuelle Orientierung, was ist sexuelle Identität, was ist das biologische Geschlecht, was ist das psychische Geschlecht. Mhm. Ja.
Da kann man sozusagen einfach auch ein bisschen schon reflektieren. Wie man das selbst sozusagen für sich zum Beispiel irgendwie sehen würde und so weiter.
Mhm. Ja, genau.
Spannend. Lieber Christoph, was wünsche ich dir?
Alles Gute, ne?
Alles Gute. Ja, warum denn nicht? Dann wünsche ich dir alles Gute und vor allem viel Erfolg in deiner Praxis und bedanke mich fürs Gespräch. Vielen Dank.
Gerne.
Das war Reden ist Gold, der Podcast. Wenn du auch mit dabei sein möchtest, dann melde dich auf Instagram unter Reden ist Gold oder schick mir ein Mail unter redenistgold@gmx.at. Ich freue mich schon. Bis bald.